Guten Abend. Du hast die Wahl, beziehungsweise ich habe die Wahl. Das ist diese Predigtreihe, die momentan läuft, hier in Schöneich, in Böblingen, teilweise mit in Ehningen. Das sind diese Wochen, die sich hinbewegen auf Ostern. So diese Wochen, die ja teilweise gern als Fastenzeit bezeichnet werden, zwischen Fasching und Ostern. Eben diese Zeit, wo manche sagen, boah, ich verzichte lieben gern mal, naja, nicht lieben gern, aber ich traue es mich, 7 Wochen auf Schokolade oder was auch immer zu verzichten. Für die einen ist 7 Wochen ohne Rittersport der Horror, für die anderen eine Chance. Aber zu sagen, hey, es ist eine Zeit, um zu gucken, was ist wirklich wichtig. Vielleicht zu gucken auf die Entscheidung, die dich dorthin geführt haben, wo du jetzt bist. Zu sehen, was war auf diesem Weg und wie soll es weitergehen? Was sollen so die nächsten Schritte auf meinem Lebensweg sein? Ihr habt die Menükarte von wahrscheinlich einem Gegenstand, den ihr jetzt so wirklich sitzend in einem Restaurant schon längers nicht mehr benutzt habt. Kennt ihr das noch? Restaurant, so richtig? Ne? Nicht bloß Mitnehmer? Abgedrehtes Ding. Dass man das wieder irgendwann machen kann. Ich freue mich drauf. Aber du kannst dich im Restaurant in der Regel hier nicht für alles entscheiden. Also könnte man schon, wird aber irgendwie ein bisschen chaotisch, entweder für deinen Bauch oder auch noch für deinen Geldbeutel. Ist eine Frage, wofür entscheide ich mich? Du hast die Wahl zwischen ganz unterschiedlichen Dingen und heute Abend geht es um diese eine Entscheidung, eine Wahl zwischen dem, was dringend und was wichtig ist. Bei der Wahl zwischen dringend und wichtig, da geht es ganz stark um meine Zeit. Wir haben alle 24 Stunden am Tag und es ist eben die spannende Frage, was mache ich, was machst du damit, wie füllt sich diese Zeit? Was würdest du tun, wenn du ganz viel Zeit hättest? Also ganz viel Zeit, in der auch Kraft da ist. Nicht bloß so Zeit, so irgendwie, wo so als Leerlaufzeit, als Zeit, wo du sagst, boah, jetzt ein bisschen erhole, sondern wirklich Zeit zu haben. Was würdest du tun? Ist das der Punkt, um dein Hobby hochzuschrauben und es mehr, besser zu machen? Ist es die Zeit, um mit Menschen zu verbringen, die dir wichtig sind, aber eben, na, die dann doch oftmals fehlt? Ist es eine Zeit, um hier und da mehr Sport zu machen? Eine Zeit, um Dinge zu lesen, wo du sagst, wow, auf deinem Bücherstapel hier, da sammelt sich langsam der Staub, man kommt zu nichts, jetzt ist die Chance. Was würdest du tun, wenn du mehr Zeit hast? Für eine ganze Ladung von Leuten, so hat es Nadine vorhin schon gesagt, ist das momentan ein echtes Problem, eigentlich keine Zeit zu haben. Und andere, die sagen, du, ich komme vom Geschäft heim, ich weiß eigentlich nichts, was machen so richtig, aber irgendwie bloß rumhängen ist auch nicht cool. Was mache ich mit meiner Zeit? Die einen, die sagen, wenn man sie fragt, hey, wie geht's dir? Dann kommt die klassische Antwort, oh, eigentlich ist es okay, ist gut, aber es ist viel los. Hin und wieder, und beim Vorbereiten habe ich mir gedacht, erschreckenderweise auch oftmals meine Antwort auf diese Frage. Es ist immer ein bisschen mehr los, als eigentlich an Stunden am Tag so da sind. Und dann ist diese Entscheidung wahnsinnig wichtig. Was mache ich jetzt? Das Dringende, das, was so laut schreit, oder das Wichtige, das manchmal nicht immer so im Vordergrund steht, weil das Dringende oftmals so laut ruft. Und so dreht sich es heute Abend um die Frage, wenn ich eine Wahl habe, wie erkenne ich das, was wichtig ist und wie gehe ich mit dem um, was dringend ist? Wie kann ich das unterscheiden und welche Rolle spielt Gott in diesem ganzen Ding? Und ein Textabschnitt, den ich mit euch heute angucken möchte, der kommt aus dem Lukas-Evangelium. Das ist Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Und da steht Folgendes. Ich gehe so ein Stückchenweise mit euch entlang. Da heißt es zu Beginn, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf und dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß, die setzte sich zu den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Das ist wenn man so will, hier das Setting, diese Situation, in der es nachher gleich wahnsinnig rund geht. Du musst dir das vorstellen, es ist nicht nur irgendwie Besuch, nicht bloß geschwind an der Tür Besuch, der nach 3 Minuten wieder weg ist, sondern es ist der Besuch. Jesus ist da. Und Jesus ist ein besonderer Besuch. Der ist jetzt bei uns. Und dann kommt es dazu, dass im Mittleren und Nahen Osten Gastfreundschaft einen riesigen Wert hat. Vielleicht gibt es unter euch Menschen, die Kontakt haben zu Leuten, die aus dem Mittleren oder aus dem Nahen Osten kommen. Menschen hier mit einem arabischen oder persischen Hintergrund. Und das Spannende ist, wenn ich als Deutscher dahin gehe, du kommst eigentlich nicht aus dem Haus raus oder aus der Wohnung raus, ohne dass du eine Tasse Tee getrunken hast. Dieses Prinzip Gschwend, also die kurze Variante von Gschwend, Gschwend gilt ja von 3 Sekunden bis 3 Stunden, in diesem kurzen Segment von Gschwend funktioniert es bei denen nicht. Weil du bist mein Gast. Und es ist Ehre für mich, dass du bei mir bist. Und diese Prägung, die steckt in der Martha drin. Die übernimmt Verantwortung. Und es ist eine riesige Ehre, Jesus zu Besuch zu haben. Da haust du nicht nur eine Handvoll Salzstängel raus und einen Sprudel, nein, da fährst du hoch, was die Küche hergibt. Es geht um seine Ehre. Und es geht darum, auch als eine gute Gastgeberin dazustehen. Jesus allein, das wäre ja noch okay. Aber jetzt ist er nicht allein unterwegs, sondern der hat nochmal 12 junge Männer im Schlepptau. 13 junge Kerle. Hast du schon mal 13 junge Männer zum Essen da gehabt? Was die weghauen? Da ist richtig was los. Der Anspruch, die Ehre, die da ist, der Besuch, die Menge und eine Martha, die das allein machen muss. Eine Maria, die instinktiv was tut, das man damals nicht gemacht hat. Als Frau bist du damals in der Regel nicht zu den Füßen von einem Rabbi einfach hin dazu gesessen, während der andere Männer gelehrt hat. Da hat man ein Stück Abstand gehalten. Und eigentlich, das ist ja das Nächste, warum um alles in der Welt lässt ihr Schwester alleine? Wenn bei euch in der Familie, entweder ihr als Geschwister oder damals als ihr Kids wart, wenn es heißt, hilfst du, du hilfst beim Abendessen vorbereiten. Es ist postwendend, kommt in der Regel dieser Satz hinterher, ja, aber was ist mit meinem Bruder, was ist mit meiner Schwester, warum hilft die nicht? Ist das gerecht? Und in der Martha muss das kochen, nicht nur in ihren Töpfen kocht, sondern vor allem in ihr. Und es kocht über, als sie dann wieder im Wohnzimmer steht. Und dann sagt sie Folgendes, und es kommt nicht nur aus ihr raus geblubbert, es kommt Vollgas aus ihr. Schließlich ging sie zu Jesus, die Martha. Und sie sagte, Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Was ist Szene? Stell dir diese Stimmung in diesem Wohnzimmer vor. Vorher redet Jesus, die Gruppe hört zu, Maria hört zu und plötzlich steht Martha da und haut richtig auf den Tisch. Richtig. Es kommt zu peinlicher Stille. Was macht man da? Und das Verrückte ist, ja, die redet nicht mit ihrer Schwester, so beginnt mit einem Psst oder mal gucken, sondern die sucht sich direkt den langen Hebel. Ja? Die fragt direkt Jesus und erwartet eigentlich, dass er sagt, ja, Martha, du hast recht. Maria, sei eine gute Gastgeberin, lass deine Schwester nicht alleine. Helf du ihr. Nachher kommen da beide wieder und wir essen zusammen, haben Zeit zum Schwätzen. Das ist die Erwartung, die Martha hat. Eigentlich ja zu Recht, eigentlich wäre es ja gerechtfertigt. Und diese Hoffnung auf die Unterstützung, auf den grünen Haken von Jesus ist da. Aber Jesus reagiert so komplett anders. Jesus gibt ihr nicht recht. Er antwortet ihr und sagt, Martha, Martha, du bist besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Aber nur eins ist notwendig. Und Maria hat das Bessere, oder manche Übersetzungen schreiben auch das Gute, gewählt. Das wird ihr niemand mehr wegnehmen. Kurz vorher, nachdem die Martha so raushaut, war schon eine spannende Stimmung in diesem Raum. Und jetzt antwortet Jesus so, dass er sagt, Martha, eigentlich, schau mal, was in dir passiert ist. Du bist so voll Gas davon eingenommen, dass du uns als Gäste hast. Dass du möglichst uns das bestmögliche Essen hier, der bestmöglichste Besuch schenkst. Und das Ganze hat dich so gepackt, dass du eigentlich nur noch da drum rotierst. Deine Schwester, die hat heute mir nicht gedient. Aber jetzt bin ich da. Und sie hat damit das Gute gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden, denn ich bin jetzt da. Könnt ihr das akzeptieren als wohlige Schwaben? Dass dieses Engagement so degradiert wird? Ich würde gern wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Dieser Satz von Jesus steht im Raum und dann kommt da nichts mehr groß. Gott hat in seiner Weisheit beschlossen, dass Lukas nur bis hier schreiben soll. Ich würde gern wissen, wie das weitergeht. Was macht die Martha dann? Entschuldigt sie sich bei ihrer Schwester? Sagt sie, okay, wir machen ein bisschen Sparflamme, es gibt was Einfaches, zügig. Es steht nicht drin, was passiert. Aber was an dieser Geschichte so markant ist und vielleicht auch so ein bisschen quer im Raum liegt, sowohl für eine Martha, aber auch für die Jünger und im Endeffekt heute für Menschen, die das lesen, ist genau das, was heute Thema ist. Es ist möglich, mit ganz viel Leidenschaft das Dringende zu tun, mit ganz viel Engagement das Dringende zu tun und dabei das Wichtige Vollgas aus dem Blick zu verlieren. Zu übersehen, was jetzt dran ist. Es ist möglich, mit ganz viel Leidenschaft das Dringliche, das Dringende zu tun und dabei das Wichtige völlig zu übersehen. Das muss man kurz sitzen lassen, finde ich. Ist es so? Geht es? Es ist ja schon mal knifflig. Was ist überhaupt das Wichtige? Was um alles in der Welt ist das Wichtige? Und lässt sich das immer so sauber vom Dringlichen unterscheiden? In einer Zeit, in einer Welt vor Corona, war ich beim Hauskreis dabei. Also da hat man plötzlich 10 Leute in einem Wohnzimmer gehabt. Kannst du dir das noch vorstellen? Stellst dir besser vor, es kommt wieder. Du hast 10 Leute in einem Wohnzimmer gehabt, Abend miteinander, danach zack, bumm, wieder zur Hütte raus hier so. Der Gastgeber steht mit mir noch vorm Haus. Guckt er damals unseren alten Polo an und sagt, Samuel, wann hast denn du TÜV? Er sagt, du, das müsste noch ein paar Monate sein. Er guckt nochmal genauer hin und sagt, nö. Und plötzlich ist klar, es ist wichtig und dringend, auf einmal am nächsten Tag zu gucken, wie bekomme ich einen Termin beim TÜV. Plötzlich hast du beides in einem beieinander. Und plötzlich ist klar, da muss man was machen. Das kannst du nicht so stehen lassen. Man braucht sein Auto, um von A nach B zu kommen. Selbst in Böbling, wo man es eigentlich lieber stehen lassen würde. Manchmal vermischt sich das wahnsinnig. Und es lässt sich nicht immer nur sagen, ja, lass halt das Dringende und mach nur das Wichtige. Das Leben ist, um ehrlich zu sein, deutlich komplizierter. Hier so ein gewisser Mann, einer Eisenhower, der hat sich überlegt, wie lassen sich diese Dinge aufteilen. Ja, das sind vier Kästle gemacht. Zum einen gesagt, es gibt vier Teile mehr oder weniger. Es gibt Dinge, die sind wichtig und dringend auf einmal. Zum Beispiel, wenn du merkst, du hast keinen TÜV mehr und willst wieder auf die Straße. Und in Böblingen fährt doch hin und wieder auch mal die Freunde in Blau-Weiß. Das ist wichtig und dringend, danach zu gucken. Wenn unser Junior oder Noah schreit, weil er Hunger hat früh morgens um 6, dann ist es wichtig und dringend zu gucken, dass es irgendwie was Breimäßiges gibt. Ihr lacht, wahrscheinlich aus Erfahrung, vielleicht. Das Zweite, dann eben rechts oben, es gibt Dinge, die sind wichtig, aber nicht dringend. Sachen, die jetzt keinen Abgabetermin, keine Deadline haben, die irgendwie wichtig wäre, so nach dem Motto, es wäre mal wieder wichtig oder es wäre gut, das mal wieder hinzubekommen. Sich mit einem Menschen wieder zu treffen, der dir wichtig ist. Es gibt, das ist das links unten, diese Dinge, die nicht wichtig sind, aber dringend. Also wo jemand eben wie dein Chef zum Beispiel sagt, du sollst mir das machen. Vielleicht manche E-Mail, die kommt. Jemand anders, der sagt, das ist mordsdringend, aber eigentlich für dich nicht so wichtig. Und diese vierte Kategorie, was weder dringend noch wichtig ist, das gibt es halt. Aber ob ich das machen muss, es gibt Tage und Phasen, da denke ich mir, dass Social Media damit reingehört. Wenn dann hier mein Kopf mit irgendwas gefüttert wird, was so ein Algorithmus sich ausgedacht hat, was spannend sein könnte, brauche ich das. Diese Art der Einteilung kommt nicht aus der Bibel. Und vielleicht fragst du dich, hey Martin, warum um alles in der Welt setzt du mir dieses weltliche Zeitmanagement-Gedöns vor die Nase am Sonntagabend? Es gibt Dinge in unserem Leben, die kommen nicht aus der Bibel. Dein Auto zum Beispiel, deine Lesebrille und eben sowas. Und trotzdem haben sie einen gewissen Sinn. Spannend wird es für mich als Christ bei der Frage, was packe ich wo rein? Irgendetwas hat dich dazu bewegt, heute Abend hier zu sein. Du hast gesagt, trotz Corona, dem ganzen Ding mit steigender Inzidenz und sonstigem Käse, trotz Corona komme ich hierher. Und wenn du sagst, das ist mir wichtig, vielleicht wenn du heute Abend hier irgendeinen Job hast, sei es hier mit Technik, mit Moderation oder mit Ordner, dann ist vielleicht nicht nur wichtig, sondern auch dringend, zum sauberen Zeitpunkt da zu sein, um den Job machen zu können. Dein und mein Glaube, der entscheidet, was in welche Kiste kommt. Das ist diese Frage, was ist das Wichtige? Und unser Text von heute Abend, der gibt dir schon mal eine Grundrichtung in eine ganz starke, auf jeden Fall, dass Jesus zu einer Martha sagt, das, was Maria gewählt hat, mir zu Füßen zu sitzen, weil ich jetzt da bin, das soll ihr nicht genommen werden. Als Jesus deutlich später, hier so, wo es Richtung Karfreitag schon geht, mit seinen Jüngern zusammensitzt, sagt er ihnen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und sowohl diese Aussage von Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun, und diese Geschichte von heute Abend, die hält mir diese Wahrheit vor, dass manchmal diese Begegnung mit Jesus so zwar wichtig ist, aber doch vom Dringenden irgendwie übertönt wird. Dass es so eine Herausforderung sein kann, diese persönliche Begegnung mit ihm zu haben. Ich habe mich mit meiner Frau, unterhalte ich mich öfters über das, was dann sonntags hier auf der Kanzel oder am Notenständer passiert. Und wo wir dann so im Gespräch drüber gedacht haben, ja, es ist wichtig, Vollgas. Und gleichzeitig darf es uns nicht passieren, dass wir denken, das ist halt ein weiterer wichtiger Punkt, eine weitere wichtige Aufgabe im Tag. Und wenn ich sie abhake, dann sorgt es dafür, dass dieser Tag besser und erfolgreicher wird. Das, was bei Maria und Martha passiert, hat eine andere Richtung. Es geht einfach erstmal darum, bei Jesus zu sein. Er ist jetzt da. Er ist einfach da und es geht darum, bei ihm zu sein. Einfach um seiner selbst willen. Um seiner selbst willen zu sagen, ich gönne mir diese Zeit, sei sie so haarig, kurz, umkämpft, wie sie auch immer sein mag, aber ich kämpfe um diese Zeit, ihm zu begegnen. Einfach, weil das der Ort ist, an dem sich oftmals entscheidet, was jetzt wirklich wichtig oder dringend ist. Nicht nur der To-Do-Liste folge, auch als Pastor, dann kann mich was vermeintlich Wichtiges packen und gleichzeitig in der Begegnung mit Jesus bekommt es wieder einen anderen Stellenwert. Es wechselt seine Position von der einen Kiste in eine weiter. Jesus sagt dir und mir, Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin da. Ich will für dich da sein. Da bekommen wir eine Richtung auf das hin, was wichtig ist. Eine zweite Richtung, was wichtig ist, hat mit Menschen zu tun. Es hat mit deinen Eltern zu tun. Im Alten Testament, bei den 10 Geboten, heißt es: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären, also damit du lang lebst im Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Das ist das erste Gebot, das Gott gibt, wo gleichzeitig ein Versprechen dran ist. So schwierig Mama und Papa manchmal sind, sind sie doch auch ein Stück Geschenk Gottes an uns. Und ich bin 34 und jetzt so, wenn dann hier mal so Teenage Years, die Teenagerjahre und so die Anfangs 20er durch sind, merke ich, ich komme wieder mehr ins Frage, hey Vater, was würdest du machen? Spannende Entwicklung. Ja, es hat eine Zeit der Loslösung, das braucht es. Und trotzdem gibt uns Gott mit unseren Eltern was Wertvolles. Und je nach Lebensphase ist es vielleicht echt die Herausforderung zu sagen, ich nehme mir bewusst diese Zeit für meine Eltern. Und dann bekommt es eine Bedeutung, diesen Anruf zu tätigen. Dann bekommt es plötzlich eine Bedeutung, diese nervige IT-Probleme vom Papa zu lösen, der mit seinem Computer nicht zurechtkommt. Aber einfach, weil es um ihn geht. Weil er der Mensch ist, der den Gott mir gegeben hat, beziehungsweise dem mich Gott gegeben hat. Passt das grammatikalisch? Nein, ihr wisst, was ich meine. Ja? Das sind unsere Eltern. Wenn sie am Leben sind, ist es ein riesiges Geschenk. Es geht um die Person, mit der du vielleicht schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten oder Monaten dein Leben verbringst. Dein Freund, deine Freundin, Verlobter. Es ist ein Mensch, den Gott dir gegeben hat. Und ich könnte jetzt nicht, also viele von euch haben, was Ehe angeht, wahrscheinlich Welten mehr Erfahrung. Aber wahrscheinlich, wurscht egal, ob 5 Jahre oder 50 Jahre verheiratet, ich habe den Eindruck, Ehe ist kein Selbstläufer, sondern es braucht diese Zeit miteinander. Einfach der Beziehung wegen, zwischen all dem Gewuhle, was so los ist. Ehe ist kein Selbstläufer, sondern sie braucht und verdient diese Zeit. Es ist der Mensch, den Gott dir in einer besonderen Weise gegeben hat. Und je nach Lebenssituation kommt zu dem einen Menschen vielleicht noch ein kleiner Dritter, Vierter, Fünfter, je nachdem, wie es eben so läuft, als Familie dazu. Unser Junior ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr alt. Und immer wieder denke ich mir, ich bin der Einzige, der Papa für ihn sein kann. Ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr eingenommen, aber ja, das ist die Rolle, die Gott mir geschenkt hat, für diesen kleinen Knups Papa zu sein. Und dann gibt es diese Momente, wo zwar das Handy vibriert, weil eine WhatsApp kommt oder sonst was ist, aber jetzt geht es darum, in diesem Kinderzimmer Duplo-Steine zu verteilen. Gaußsche Normalverteilung, all over the place, überall. Und das ist jetzt wichtig. Es ist jetzt wichtig, bei ihm zu sein. Es ist jetzt dran, einfach Zeit zu haben. Und die ist manchmal umkämpft. Aber der wächst gnadenlos. Und das ist jetzt der Moment, den Gott uns schenkt. Und so aus eigener, sehr positiver Erfahrung weiß ich, wie wichtig die Rolle vom Papa ist, für das, dass ein Mensch lernt, dass Gott wie ein guter Vater ist. Manchmal singen wir das ja, bis zu uns wie ein Vater, der sein Kind nicht vergisst. Und was für ein riesiger Wert da drin steckt, Mama und Papa zu sein. Und dann wirkt es manchmal sehr, sehr nervig, hier so einen Arzttermin zu suchen oder dies oder jenes zu tun. Wenn Kids dann mal größer sind, sind nachts um 12:30 irgendwo abzuholen, weil die Öffis eine Katastrophe sind. Aber es sind die wichtigen Menschen, die Gott uns an die Hand gibt. Es geht um Menschen, um Gottesbeziehungen, um konkrete Leute, um ganz banale Alltagsaufgaben, die mit dranhängen, wo Gott uns eine große Bedeutung reingibt. Und je nach Lebenssituation wird sich das vielleicht verschieben, wo das eine mal mehr ist als das andere. Was ist das Wichtige? Und das Nächste eben, wie bekomme ich es hin, mich immer wieder für das Wichtige zu entscheiden, das Wichtige zu wählen? Nochmal, diese Geschichte von, falsche Richtung, von Maria und Martha. Eins ist notwendig. Und Jesus sagt dir und mir im Endeffekt, in dieser Nähe zu mir bekommst du eine Klarheit, was jetzt notwendig ist, was dran ist, was es heute braucht. Es gibt, glaube ich, im Epheserbrief diesen Vers, wo es da heißt hier, dass wir in den guten Werken wandeln, die er für uns vorbereitet hat. Jesus, was ist heute dran? Mein Zettel ist lang, aber wo ist jetzt dran, da zu sein? Und was anderes vielleicht gefühlt auch ärgerlicherweise zurückzustellen, in der Hoffnung, dass du in dieser verbleibenden Zeit das Notwendige gibst. Weil jetzt was wichtig ist. Wie wähle ich das Wichtige? Das ist in dieser Begegnung mit Jesus. Wir kommen, um ehrlich zu sein, nicht drumherum. Und in die andere Richtung gedacht, es gibt Menschen, die müssen, um das Wichtige zu wählen, ein ganz kniffliges Wort von sich geben. Nein. Unser Junior kann das Vollgas, der sitzt auf dem Boden und sagt nein, 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 na. Mit ganz viel Zufriedenheit. Aber als etwas größerer Mensch das zu sagen, fällt manchmal schwer, weil du willst ja, dass eine Beziehung auch weiterhin gut bleibt. Und was denkt der, wenn ich nein sage? Und dann gibt es die andere Variante, dass Leute Angst haben, Nein zu sagen, weil sie die Sorge haben, wenn ich jetzt hier Nein sage, dann verpasse ich was Gutes. Oder andersrum, wenn ich zu der einen Geschichte Ja sage, verpasse ich die 25 andere. Und was ist, wenn die besser sind als meine eine Geschichte, die ich mir rausgelassen habe? Manchmal müssen wir Nein sagen, üben, lernen. Ein Teil von Menschen hier drin, mir manchmal auch inklusive, zu sagen, nee, ich bleibe jetzt bei dem, was Gott mir anvertraut hat. Und selbst wenn ich dadurch was Gutes verpasse, habe ich die Hoffnung, dass mein Leben in seiner Hand immer noch gut bleibt. Das Gute wählen, das Wichtige zu wählen, sei es in dieser Begegnung mit Jesus, sei es durchs Nein sagen oder durch ein drittes Wort. Ja wäre jetzt zu einfach. Die klassische Christ-Antwort Jesus passt, die habe ich schon ausgespielt. Ja? Es gibt noch ein drittes Wort, das dann vielleicht nicht von dir und mir kommt, sondern von Gott kommt. Dass Gott plötzlich sagt, doch. Da hast du dir vielleicht Pläne gemacht, so soll das laufen, diese oder jene Geschichte, zu der sage ich nein. Und du merkst, irgendwie kommt von Gott dieses doch, doch, das ist jetzt dran. Wir haben das als Paar in den letzten Monaten hin und wieder erlebt, wo wir gesagt haben, eigentlich, nee, das lassen wir jetzt runter vom Teller. Und zwar dann, wie wenn Gott sagt, doch, nimm es wieder auf deinen Teller. Weil ich jetzt irgendetwas tue, das du vielleicht nicht auf dem Schirm hattest, aber wo ich was Großartiges vorhabe, sei es für dich, sei es für andere Menschen. Wenn du solche Doch-Momente hast, bist du in wahnsinnig guter Gesellschaft. Denn die ersten Christen in der Apostelgeschichte, die haben das ganz schön oft erlebt, dass Gott einfach sagt, doch. Und sie in was hineinführt, das sie nicht erwartet haben, wo er ihnen was Großartiges schenkt. Und Petrus zum Beispiel sagt, nein, um alles in der Welt gehe ich nicht zu diesem Römer Cornelius. Und Gott sagt, doch. Und plötzlich kommen Menschen zum Glauben an Jesus, die vorher keinsten Bezug dazu hatten. Und mehr oder weniger in dieser Verlängerung von Cornelius, von diesem Römer, hängen wir hier. Weil kaum einer von euch hat einen jüdischen Hintergrund. Manchmal sagt Gott doch und es schiebt deine Planung durcheinander. Und vielleicht ist genau das der Ort, an dem was Wichtiges passiert. Morgen ist Montag. Vielleicht gehörst du zu diesen hart geplanten Menschen, die eigentlich schon seit Freitagabend wissen, was am Montagmorgen sein wird. Herzlichen Glückwunsch, wenn du das kannst. Finde ich cool. Und vielleicht wird an diesem Montag, der auf dich wartet, sei es zu Hause, sei es im Betrieb, wenn du zu denen glücklichen gehörst, die schaffen, gehen dürfen vor Ort, oder im Homeoffice oder wo du auch immer sein wirst. Egal an welchem Ort, wirst du vor dieser Frage stehen, was ist jetzt dran, was ist wichtig heute, was ist nur dringend oder was ist vielleicht beides auf einmal. Und jetzt am Ende dieser Predigt möchte ich ein kurzes Zeitfenster setzen, wo du einfach mal mit Gott reden kannst. Vielleicht nochmal dich fragen kannst, was ist jetzt dran? Vielleicht gab es heute verschiedene Punkte, wo du an einem davon hängen geblieben bist. Zu sagen, Gott, was ist jetzt dran? Was kommt am Montag? Was soll wie geplant laufen? Oder wo hast du vielleicht schon so ganz leicht so ein Doch rausgucken lassen? Zeit der Stille und ich beende sie mit einem Gebet. Jesus, unsere Zeit, unsere Lebenszeit ist ein Geschenk von dir. Und du sagst uns zu, dass unsere Zeit in deine Hände steht. Und du weißt um das, was den morgigen Tag füllen wird, diesen Montag und die kommende Woche, mit all dem, was schon fix geplant ist, mit dem, was irgendwie so ganz nebulös hinter im Kopf noch hängt, was irgendwie sein muss. Und ich bitte dich drum, dass du diese Zeit schenkst in der Begegnung mit dir, dass von dir das neu klar wird, hey, was ist diese Woche dran? Dass du Mut schenkst, um Nein zu sagen. Dass du Mut schenkst, auf dein Doch zu hören. Und wir sehen dürfen, was du für diese kommende Woche vorbereitet hast. Und so bitte ich dich um gute, von dir geführte Entscheidungen über das, was jetzt wichtig ist. Oder einfach nur Dringendes. Amen.